ARD.
Das wurde dann immer schlimmer, bis hin zu Missbrauch, Vergewaltigungen. Und irgendwann wurde das dann so schlimm, dass der Freund dann gesagt hat, dann musst du da jetzt raus. Wie willst du hier auch weiter überleben? Es wird jetzt Zeit, dass du jetzt einen Cut setzt. Und das wusste ich dann auch. Also ich wusste es seit Jahren, dass es nicht tragbar ist. Aber irgendwann bist du dann einfach so in dieser Spirale, dann kommst du da gar nicht mehr raus.
Dima hat es geschafft. Sie hat sich Hilfe gesucht und Zuflucht in einem Frauenhaus gefunden. Dima ist nicht ihr richtiger Name. Wir haben ihren Namen für diese Folge geändert. Wir sprechen heute nämlich auch über ihre Geschichte. Erschreckend allerdings, Fälle wie Dimas von häuslicher Gewalt nehmen deutlich zu. Die meisten Betroffenen, nämlich 70%, sind Frauen. Schutzeinrichtungen wie Frauenhäuser bieten diesen Betroffenen Asyl, aber auch die Frauenhäuser selbst sind in Not. Wo liegen die Probleme und was leisten sie eigentlich in Mecklenburg-Vorpommern und in ganz Deutschland? Das ist heute unser Thema. Mein Name ist Mirja Freie. Hier ist MV im Fokus. Darüber spricht Mecklenburg-Vorpommern. Ihr hört uns zum Beispiel in der App der ARD Audiothek. Die Anzahl von Opfern häuslicher Gewalt in Mecklenburg-Vorpommern ist in den letzten 5 Jahren deutlich gestiegen. Gab es zuvor etwa 4.000 Fälle pro Jahr, sind es inzwischen über 5.000 Fälle. Und wir lassen uns das heute mal ein bisschen genauer einordnen von meiner Kollegin Dominik Kirstea aus dem Haff-Müritz-Studio Neubrandenburg. Hallo erstmal, Dominik.
Hi Mirja.
Du hast dich ja mit dem Thema ausführlich beschäftigt. Gibt es etwas, was dich so im Laufe der Recherche besonders vielleicht zum Nachdenken gebracht hat?
Auf jeden Fall. Also ich fand die Aussage, das kam von allen Expertinnen, mit denen ich gesprochen habe, es kann jede treffen, also unabhängig von Alter oder Herkunft. Alle Frauen können Opfer von häuslicher Gewalt werden. Das braucht nicht immer irgendwie eine krasse Vorgeschichte. Und mich hat auch beschäftigt, dass Opfer oder Überlebende von Gewalt eben auch, wenn sie aus diesem Gewaltkreislauf ausbrechen wollen, oftmals mehr zu verlieren haben als die Täter. Die können oft ihre Leben einfach so weiterführen und die Frauen, die lassen alles hinter sich. Also da ist einfach viel mehr, was sie verlieren können. Und auch die können einen Trennungsschmerz spüren. Das habe ich auch so, ja, mir irgendwie gar nicht vorstellen können, weil ich dachte, okay, wenn ich geschlagen werde oder mein Partner mich demütigt, dann kann ich das gar nicht spüren. Aber klar, auch die haben natürlich diesen Menschen mal geliebt oder lieben ihn sogar noch. Und deswegen ist das auch ganz, ganz häufig so, dass Frauen diesen Schritt auch erst sehr, sehr spät gehen, also sich von dieser Person zu trennen. Und ein ganz starkes Statement, das so alle Organisationen, mit denen ich gesprochen habe, vertreten ist, dass häusliche Gewalt eben auch keine Privatsache ist. Das geht uns alle was an und wir alle müssen und sollten auch helfen, wenn wir merken, bei unseren Nachbarn irgendwie, da stimmt was nicht oder bei unseren Freundinnen und Freunden und uns da auch wirklich Hilfe zu suchen und auch mit der Polizei zu sprechen. Also das ist eben auch ganz wichtig, sich da auch zu trauen.
Ja, ganz wichtiger Einwand tatsächlich, weil das ja dann häufig auch so tatsächlich passiert, dass man eben unfreiwillig Zeuge wird von einer solchen Situation, ne? Wie ist denn insgesamt die Situation in Mecklenburg-Vorpommern?
Du hast es ja schon ganz kurz erwähnt im Intro. Die Fälle häuslicher Gewalt sind ja von 2019 bis 2024 stark gestiegen, also so um 25%. Aber die Dunkelziffer, die soll um ein Vielfaches höher sein. Das hat der Geschäftsführer der Diakonie in der Mecklenburgischen Seenplatte, Christoph de Boer, gesagt. Und deswegen, also aufgrund der steigenden Zahlen, sind eben Frauenhäuser und auch vor allem Beratungsstellen wichtiger denn je. Also die allgemeine Situation sieht jetzt in Mecklenburg-Vorpommern so aus, es gibt 9 Frauenhäuser mit insgesamt 154 Plätzen. Und in diesen werden jedes Jahr bis zu 260 Frauen untergebracht. Das variiert manchmal, einige sind wenige Tage da, andere viele Monate. Es müssen aber auch ziemlich viele Frauen abgewiesen werden, weil kein Platz frei ist. Also weil einfach die Frauenhäuser keine Kapazitäten haben. Und die Frauenhäuser fangen eben auch nur einen Bruchteil dieser Betroffenen auf. Also viel mehr Frauen gehen zum Beispiel zu Beratungsstellen. Und auch hier ist der Anlauf um 50% gestiegen. Also man merkt da eben auch, der Bedarf ist da.
Jetzt hat es ja im Vorfeld zur Corona-Pandemie immer gehießen, ja, und wir gehen davon aus, dass dann die Fälle von häuslicher Gewalt nach oben gehen. Mhm. Jetzt sagen die Zahlen im Prinzip das aus. Kann man also quasi den Rückschluss ziehen, ja, ja, Grund für diesen Anstieg ist Corona?
Mhm. Ja, so eine richtige klare Aussage kann ich da gar nicht geben und das können auch die Expertinnen und Experten gar nicht so wirklich. Also es ist ja klar, dass während des Lockdowns es einfach viel schwieriger war, auch an Frauenhausplätze zu kommen. Und da hatte ich eben auch mit einer oder mit mehreren Betreiberinnen von Frauenhäusern gesprochen, die auch gesagt haben, teilweise waren ja auch die Ländergrenzen dicht. Das heißt, normalerweise ist es auch möglich, dass Frauen aus anderen Bundesländern in Frauenhäuser zum Beispiel nach Mecklenburg-Vorpommern kommen können. Das war in dieser Zeit nicht möglich. Von daher kann man auch nicht so ganz sagen, wie viele Frauen sind da in Anführungszeichen durchs Netz gefallen. Oder ja, also die Dunkelziffer war wahrscheinlich auch während des Lockdowns viel höher. Die Menschen sind zu Hause geblieben, es gab ja auch kaum Austausch. Und da, wo vielleicht vorher ein blaues Auge aufgefallen wäre, hat es ja niemand mehr gesehen, weil eben alle zu Hause waren.
Ja, und dann kommt ja noch hinzu, ne, so Lagerkoller, wie man so schön sagt. Man sitzt die ganze Zeit aufeinander und kommt da auch nicht raus. Ne? Also das war ja das Problem. Du hast dich ja besonders intensiv mit dem Frauenhaus in Neubrandenburg beschäftigt. Das war nach der Wende 1990 eines der ersten Frauenhäuser, die in den neuen Bundesländern eröffnet wurden. Und dort hast du ja auch eine Bewohnerin getroffen, Dima, die haben wir eben am Anfang schon mal kurz gehört. Kannst du uns ihre Geschichte mal so ein bisschen erzählen?
Ja, gerne. Also es geht da in dieser Geschichte auch um Gewalt, vor allem sexualisierte Gewalt. Das heißt, wer sich damit jetzt vielleicht nicht so gut fühlt, überspringt den Teil vielleicht besser oder hört es mit jemandem zusammen. Genau, mit Dima bin ich vor einigen Wochen in Kontakt gekommen und um sie zu schützen, nutze ich auch einen anderen Namen. Also Dima ist nicht ihr richtiger Name. Und Dima hat mir erzählt, dass sie bereits als Kind Gewalt erfahren hat, vor allem durch ihre alkoholkranke Mutter. Und die beiden sind tatsächlich auch zusammen ins Frauenhaus gegangen. Da war Dima so 10, 11 Jahre alt. Und mit 13, da haben die beiden dann auch schon wieder in einer eigenen Wohnung gewohnt, hat Dima dann beschlossen, auszuziehen. Sie hat es einfach nicht mehr ausgehalten bei ihrer Mutter.
Und warum ist sie dann jetzt wieder im Frauenhaus?
Als Dima dann beschlossen hat, auszuziehen, war ja erstmal die Frage, okay, wohin? Und Dima hat in dieser Zeit jemanden über eine Dating-App kennengelernt und ist dann bei dieser Person eingezogen. Und sie war mit dem auch irgendwie zusammen, also die waren ein Paar, aber dieser Partner war gewalttätig ihr gegenüber, hat sie isoliert und finanziell von sich abhängig gemacht. Und für sie war es, so hat sie erzählt, auch nicht einfach aus dieser Situation rauszukommen. Also ja, sie hat mir erzählt, dass der Täter sie auch unter anderem mehrfach vergewaltigt hat und das eben über Jahre hinweg. Also die beiden waren so 5 Jahre, also 5 Jahre haben sie zusammengelebt, 5 Jahre war sie bei ihm. Und in dieser Zeit, also vor allem zum Ende hin, hat sie ihren jetzigen Partner kennengelernt, wieder übers Internet, über eine Dating-App. Und der hat Dima auch dazu bewegt, sich Hilfe zu holen. Also der hat wirklich gesagt, das überlebst du nicht, du musst da raus. Und sie hat dann bei mehreren Frauenhäusern angefragt. Viele hatten keine Kapazitäten, haben gesagt, wir können dich nicht aufnehmen. Bei einem hatte sie dann Glück und die haben gesagt, okay, rufen sie ein paar Tage später nochmal an. Und dann gucken wir mal, wie wir das hinbekommen. Und als dann ihr Peiniger nicht zu Hause war, hat sie tatsächlich dort angerufen und wurde von einer Mitarbeiterin des Frauenhauses in dem Dorf abgeholt, in dem sie zu dem Zeitpunkt gelebt hat.
Du hattest ja gesagt, sie war bei ihrer Mutter ausgezogen mit so um die 13 und ist dann auch in dem Alter etwa bei dem wieder eingezogen. Das heißt, die war ja dann noch wirklich mitten im Teenageralter, ne?
Genau, also auch eben sehr, sehr junge Frauen können ja Gewalt erfahren. Das ist also wirklich unabhängig von dem Alter. Also sie hat da wirklich bereits in ihren jungen Jahren, sie war ja noch minderjährig, diese Erfahrung machen müssen.
Weißt du, wie alt Dima jetzt ist? Und du hast jetzt auch noch gesagt, sie hat ja, ist ja vom Dorf abgeholt worden. Wie hat sie da gelebt?
Also Dima ist jetzt 19 und ja, sie hat dort damals in diesem Dorf sehr isoliert gelebt. Also mit ihrem damaligen Freund Peiniger haben sie zusammen in einer Wohnung gelebt und sie kannte dort eigentlich so wirklich niemanden. Sie hatte keinen Kontakt zu Nachbarinnen und Nachbarn. Er hat wirklich darauf geachtet, dass sie nicht wirklich nach außen strahlt, keinen Kontakt zu anderen Menschen aufnehmen kann. Das hat ja glücklicherweise nicht so wirklich funktioniert, denn sie hatte ja zumindest auch noch ihr Telefon und konnte damit irgendwie im Internet mit Leuten in Kontakt sein. Aber sie meinte, das war auch was anderes. Also mit jemandem wirklich von Angesicht zu Angesicht da sitzen und dem Probleme erzählen, das ist was ganz anderes als im Internet. Und sie war eben auch finanziell abhängig von ihm. Also sie konnte nicht einfach mal sich ihr Portemonnaie holen und rausgehen und in den Bus steigen und woanders hinfahren. Also sie war wirklich von ihm abhängig.
Ja, klar. Also gerade, wie gesagt, auch in diesem verletzlichen Alter, möchte ich da nochmal sagen. Jetzt hast du ja aber auch gesagt, sie hat bereits als Kind Gewalterfahrung gemacht. Da kann man sich auch ein bisschen die Frage stellen, begünstigen solche Erfahrungen denn, dass erwachsene Personen dann auch eher in gewaltvollen Partnerschaften leben?
Da habe ich auch mit einigen Expertinnen drüber gesprochen und die haben gesagt, frühe Gewalterfahrungen können begünstigen, dass Menschen zum Beispiel nicht gelernt haben, dass es einfach nicht in Ordnung ist, wenn mich jemand erniedrigt, wenn mich jemand schlägt, weil sie das als Kind so erlebt haben und weil sie das auch so gelernt haben, dass ich vielleicht nur Liebe bekomme, wenn ich mich einer Person unterordne. Und diesen Menschen fällt es schwerer zu erkennen, dass da was nicht stimmt. Aber das heißt jetzt nicht, dass alle Menschen, die als Kinder Gewalt erfahren haben, auch später in solchen Partnerschaften leben. Und andersrum heißt es aber auch nicht, dass jemand, der eine total unbeschwerte, tolle Kindheit hatte, nicht dann auch als erwachsene Person Gewalt erleben kann in der Partnerschaft. Also das ist wirklich, es kann das begünstigen, aber es muss nicht dazu kommen. Genau, und ich habe unter anderem auch mit Expertinnen vom Weißen Ring in Mecklenburg-Vorpommern gesprochen und die haben auch gesagt, in vielen Fällen haben die Frauen zum Beispiel kein eigenes Konto, die haben nur ein Gemeinschaftskonto mit dem Partner. Sie sind nicht Hauptmieterin in der Wohnung, in der sie dann zusammen mit dem Peiniger gelebt haben. Und oftmals sind eben auch die Kinder betroffen, weil sie miterlebt haben, wie die Mutter misshandelt wurde. Und viele Frauen haben Angst, dass sie das Sorgerecht für ihre Kinder verlieren, wenn es zu einem Gerichtsprozess kommt. Und deswegen gehen die ganz oft nicht zur Polizei.
Jetzt kommen wir nochmal zurück zu Dima. Die hatte ja wahrscheinlich keine Kinder zumindest. Aber wie ging das weiter für sie, als sie dann ins Frauenhaus gekommen ist?
Genau, also da können wir am besten Dima mal selbst erzählen lassen.
Ich muss wirklich sagen, also es war ja eine richtige Notsituation. Aber als ich dann abgeholt wurde, das war, als ob dir die ganze Last einmal so abgenommen wird. Da habe ich gedacht, oh, jetzt bist du mal in guten Händen. Einfach, du bist jetzt frei. Und als ich dann da angekommen bin, das war so ein warming welcome. Das war richtig toll.
Ja, also man hört ja, Dima hat sich erst im Frauenhaus so richtig in Sicherheit gefühlt und konnte dann auch erst so richtig begreifen, was in diesen letzten 5 Jahren eigentlich so passiert war. Sie hat mir erzählt, dass in dieser Zeit ihre Sicht einfach total verschwommen war. Es war wahrscheinlich auch Selbstschutz, also sie war nur noch in so einem Überlebensmodus und hat auch gesagt, dass sie aus dieser Spirale gar nicht mehr rausgekommen ist alleine.
Ja, glaube ich. Jetzt Frauen in Notsituationen aufnehmen, das ist ja eine Aufgabe von Frauenhäusern. Du hattest mir vorab bereits erzählt, dass das Frauenhaus in Neubrandenburg auch Probleme hat, also selber Probleme hat und sozusagen in einer eigenen Notsituation ist. Was ist da genau los?
Also wenn man das mal wirklich ganz kurz fasst, der Landkreis Mecklenburgische Seenplatte hat kein Geld für das Frauenhaus. Also es ist ja immer noch Sache der Länder und der Landkreise, ein Frauenhaus zu unterhalten. Und das Frauenhaus in Neubrandenburg ist jetzt seit knapp 10 Jahren am derzeitigen Standort. Das ist so ein unsanierter WBS 70-Block aus DDR-Zeiten, also wirklich jetzt kein Schmuckstück. Und wie die Räume aussehen, das kann am besten Josefine Gombert erzählen. Das ist die Geschäftsführerin des Trägers, der das Frauenhaus betreibt.
Die Räumlichkeiten sind eigentlich zu klein für die 12 Plätze, die wir vorhalten. Sie sind auch mittlerweile sehr verwohnt, beziehungsweise die Räume waren schon bei Bezug nicht im super Zustand. Wir halten auch die Lage für sehr ungünstig. Wir halten das dort an dem Standort für einen Großteil der Frauen, die wir aufnehmen, eigentlich nicht sicher genug. Es ist auch ja nicht verborgen genug in meinen Augen.
Ja, wichtiger Hinweis von Josefine Gombert, verborgen. Warum müssen Frauenhäuser überhaupt verborgen sein?
verborgen sein sollten sie, damit natürlich die Chance möglichst gering ist, dass die Frauen erkannt werden. Also wenn die zum Beispiel aus der Haustür laufen und vielleicht sogar ihren Peinigern direkt in die Arme laufen. Also das ist natürlich problematisch, wenn die dann ihren Aufenthaltsort kennen. Und was Josephine Gombart auch gesagt hat, ist, dass es in diesem Haus unfassbar viele Treppen gibt. Also Frauen mit Gehbehinderung, die zum Beispiel einen Rollstuhl brauchen oder einen Rollator, die können da nicht aufgenommen werden. Es gibt nämlich keinen Fahrstuhl und die Wohnungen sind in der 4. und 5. Etage. Und es ist ja für manch einen, auch so fitten Menschen, manchmal dann nicht so angenehm, in die 4. oder 5. Etage zu laufen. Und bei den Frauen ist es wirklich fast unmöglich und die müssen dann abgewiesen werden. Und im vergangenen Jahr waren es tatsächlich 70 Frauen, die nicht aufgenommen werden konnten, alleine in Neubrandenburg. Und Josephine Gombart sagt auch, neue Räumlichkeiten für so ein Frauenhaus zu finden, ist gar nicht so leicht, denn einerseits müssen bestimmte Voraussetzungen wie eben diese Verborgenheit erfüllt werden. Also am besten sollte das Haus etwas versteckt liegen, vielleicht auch noch einen Hintereingang haben und im besten Falle eben auch barrierefrei sein, damit Frauen mit Rollator, mit Rollstuhl eben auch in das Frauenhaus gehen können. Aber nicht alle Vermieter wollen so eine Schutzeinrichtung in ihren Häusern haben.
Ist das nur in Neubrandenburg ein Problem oder kann ich mir vorstellen, die Finanzierung zumindest ist überall wahrscheinlich problematisch.
Ja, also das Betreiben von einem Frauenhaus ist eben eine freiwillige Aufgabe und in allen Kassen herrscht Ebbe. Also kein Landkreis hat jetzt übermäßig viel Geld, was sie verprassen können. Und überall fehlen eben auch die Kapazitäten, vor allem bei den Mitarbeiterinnen. Das hat mir auch Monique Tannhäuser bestätigt. Sie ist Geschäftsführerin des Landesfrauenrates Mecklenburg-Vorpommern.
Die meisten Frauenhäuser haben nur 3 Personalstellen. Das ist für so eine Kriseneinrichtung, die ja 24/7 offen hat oder ansprechbar sein soll, schwierig umzusetzen. Gerade ist es beispielsweise in Stralsund so, da ist eine Mitarbeiterin im Urlaub, die zweite ist mit einem kranken Kind zu Hause und die dritte hat einen Todesfall in der Familie und würde gern freinehmen und kann das nicht, weil sie die einzige ist, die im Moment das volle Haus betreut, wo gerade 8 Frauen und 10 Kinder wohnen.
Also man hört, es ist eben wirklich in fast allen Einrichtungen so. Es ist nicht nur ein Einzelfall, der sich auf Neubrandenburg bezieht, sondern alle Einrichtungen haben diese Probleme. Und ich habe dazu auch mal beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend nachgefragt. Und die haben mir eine schriftliche Antwort geschickt. Und darin heißt es, nach wie vor finden in Deutschland nicht alle gewaltbetroffenen Frauen die Hilfe und Unterstützung, die sie brauchen. Das Angebot an Schutzeinrichtungen und Fachberatungsstellen ist nicht flächendeckend. Es bestehen erhebliche Unterschiede hinsichtlich der Versorgungsdichte im Bundesgebiet. Es fehlen zudem Kapazitäten in Schutzeinrichtungen und Fachberatungsstellen. Zitat Ende. Also ja, man hört da eben auch genau das raus, was wir gerade schon angesprochen haben. Es fehlt an allen Ecken und Enden an Geld, an Kapazitäten. Und auch die Zahl der Frauenhäuser in Mecklenburg-Vorpommern ist seit 1990 gesunken, von damals über 20 auf mittlerweile eben nur noch 9. Und auch das liegt eben daran, unter anderem, es fehlt Geld. Und eigentlich gibt es ja eine Verpflichtung, die sich aus der Istanbul-Konvention ergibt. Das ist so ein Völkerrechtsvertrag, dem 13 Staaten zugestimmt haben, unter anderem auch Deutschland. Und darin ist festgeschrieben, es gibt Rechtsnormen gegen Gewalt an Frauen. Und bis vor kurzem gab es aber keine gesetzliche Grundlage für die Finanzierung und damit eben auch für die Umsetzung.
Aber da ist doch vor ein paar Wochen ein neues Gesetz verabschiedet worden, ne?
Genau, und zwar das Gewalthilfegesetz. Und durch dieses Gesetz soll die Finanzierung von Gewalthilfe festgeschrieben werden. Umgesetzt soll das Gesetz durch die Länder werden. Und der Bund investiert aber erstmalig mehr als 2,5 Milliarden Euro für den Ausbau des Hilfesystems. Aber, das ist jetzt ein großes Aber, dieses Gesetz tritt erst 2032 in Kraft. Und der Bund ist bislang nicht in der Pflicht, beispielsweise für Frauenhäuser Geld auszugeben. Aber die Kommunen haben ja jetzt schon die Probleme.
Oh je, also 7 Jahre dauert das Ganze noch. Hilft also dem Frauenhaus in Neubrandenburg momentan wohl gar nicht, ne?
Nicht wirklich. Also es gibt derzeit schon Gespräche mit einem neuen Vermieter. für eine größere und vor allem barrierefreie Immobilie. Die muss jetzt noch saniert werden und dafür hat die Stadt Neubrandenburg 200.000 Euro eingeplant. Und auch der Kreis hat letztes Jahr beschlossen, dass das Frauenhaus mehr Geld bekommen soll. Es soll zum Beispiel in diesem neuen Haus ein separates Zimmer für Kinder geben, damit sie auch mal zusammen spielen können. Die nicht so gute Nachricht ist aber natürlich auch hier wieder, das Geld reicht vorn und hinten nicht. Da hatte ich auch von Josephine Gombart gesagt bekommen, dass zum Beispiel die Mietkosten erheblich steigen. Das heißt, es braucht eigentlich viel, viel mehr Geld, um jetzt eben diese erhöhten Kosten zu decken. Und wofür das Geld eben auch fehlt, ist eine entsprechende Bezahlung der Mitarbeiterinnen. Die wurden zwar jetzt vor einigen Jahren durch einen Tarifvertrag verbessert, aber laut Josephine Gombart ist das eben immer noch nicht leistungsgerecht.
Jetzt kommen wir mal weg von der Finanzierung. Das ist ja nicht nur ein sehr wichtiger Job, den die Mitarbeiterinnen dort machen, sondern wahrscheinlich auch ein ganz schön gefährlicher Job, stelle ich mir vor.
Genau, also du hast ja schon Mitarbeiterinnen angesprochen. Es sind tatsächlich auch nur Frauen, die im Frauenhaus in Neubrandenburg arbeiten und überwiegend in den Frauenhäusern in Mecklenburg-Vorpommern sind es eben auch nur Frauen. Und um gleich das mal jetzt vorweg zu sagen, es gibt jetzt keinen Wachschutz oder ähnliches für die Mitarbeiterinnen und für die Bewohnerinnen im Frauenhaus. Also da ist niemand, der auf sie aufpasst. Deswegen sind solche Risikoanalysen ziemlich wichtig. Also die Mitarbeiterinnen müssen abwägen, wie gefährlich es zum Beispiel ist, eine Frau an einem bestimmten Treffpunkt abzuholen.
Oha, und wie schützen sich Mitarbeiterinnen dann selbst in solchen Situationen?
Also normalerweise, hat mir Josephine Gombart erzählt, werden die Frauen nicht bei sich zu Hause abgeholt. Das ist einfach zu gefährlich, falls der Täter plötzlich auftaucht. Das heißt, es wird ein Ort ausgewählt, wo sich eine Mitarbeiterin und eine Frau treffen. Das sind öffentliche Orte, wie zum Beispiel ein Bahnhof. Wenn die Frau sowieso mit dem Zug ankommt, immer mit dem Bus, dann holt die Mitarbeiterin vom Frauenhaus die Frau gleich dort ab. Und was heute mehr denn je ein Thema ist, sind Tracker. Also zum Beispiel die Standorterkennung des Telefons muss natürlich deaktiviert werden, bevor die Frau ins Frauenhaus gebracht wird, weil der Täter sie gegebenenfalls so nachverfolgen könnte. Es gibt aber ja auch Apps, die man nicht sofort erkennt. Da unterstützt oft auch die Polizei. Das heißt, wenn die Frauen von der Polizei abgeholt werden, dann schauen die auch gerne zusammen mit der Frau auf das Telefon und helfen ihr auch, um Tracker auszustellen. Es ist aber auch so, dass die Frauen zum Beispiel ihren Familien und auch ihren Freundinnen und Freunden nicht sagen dürfen, wo genau sie sind. Sie dürfen auch keinen Besuch empfangen. Also das sind alles so Vorsichtsmaßnahmen, die dafür sorgen sollen, dass A, auch dieser Ort verborgen bleibt und B, auch klar ist, okay, das ist wirklich wichtig, dass ihr auch für den Schutz der Mitarbeiterinnen mitverantwortlich seid irgendwie auch. Und genau, die Mitarbeiterinnen sollen möglichst auch nicht unbedingt erzählen, wo genau sie arbeiten.
Na klar. Und wie werden die dann abgeholt? Du hast eben Stichwort Polizei schon gesagt. Also sind die dann da auch mit bei?
Nicht immer. Also in den meisten Fällen sind es tatsächlich die Mitarbeiterinnen der Frauenhäuser, die auch häufig mit ihren Privatautos die Frauen abholen müssen, was natürlich ein hohes Sicherheitsrisiko ist. Viele Frauenhäuser haben nämlich keinen Dienstwagen. Das in Neubrandenburg, das hat so einen Dienstwagen. Und Josephine Gombart hat mir auch gesagt, das sollte auch zur Standardausstattung gehören, einfach damit es einen Wagen gibt, der sozusagen neutral ist, wo jetzt nicht das private Kennzeichen einer Mitarbeiterin zu sehen ist. Und in anderen Häusern gab es zum Beispiel auch schon die Situation, dass Privatautos, ich sag mal, angegriffen wurden, also dass die beschädigt wurden oder eben auch Drohbriefe an die Windschutzscheibe geklemmt wurden. Und das ist natürlich eine super unangenehme Situation und eine sehr gefährliche Situation auch für die Mitarbeiterinnen. Und in sehr gefährlichen Situationen oder in solchen gefährlichen Situationen können sie auch Polizeischutz bekommen. Das ist eher selten der Fall, aber es passiert auch schon mal, zum Beispiel, wenn die Frau noch mal zurück in die alte Wohnung muss. Also vielleicht auch eine Frau, die gerade ins Frauenhaus gekommen ist und merkt, ich habe bestimmte Sachen nicht, wie zum Beispiel die Pässe von mir und meinen Kindern, wichtige Medikamente oder auch Unterlagen, Geburtsurkunden und so weiter. Also dann ist es auch möglich, dass Frauen unter Polizeischutz noch mal zurück in die alte Wohnung können.
Und läuft das Abholen dann immer reibungslos ab oder gab es in der Vergangenheit auch schon wirklich schwierige, sogar gefährliche Situationen dabei?
Also in Neubrandenburg kam es bereits vor, dass Täter herausgefunden hatten, wo sich die Frau aufhält und zum Beispiel vor dem Frauenhaus auf- und abgelaufen sind und auf sie gewartet haben. Und in solchen Situationen sind die Frauen dann natürlich auch nicht rausgegangen. Es ist häufig dann eben auch so, dass entweder Josephine Gombart selber oder eben auch Mitarbeiterinnen des Frauenhauses dann die Polizei rufen oder auch die Täter direkt ansprechen und denen eben auch sagen, dass sie sich hier nicht aufhalten dürfen. Das Problem sind eben bestimmte Sicherheitslücken und die kann man nicht immer ausschalten. Zum Beispiel, wenn der Täter jetzt noch Zugriff auf das Konto hat und sieht, wo zuletzt Geld abgehoben wurde. Oder wenn die Kinder mit betroffen sind und das Jugendamt Informationen herausgibt, wo sich die Frau aufhält. Das sollte natürlich in den besten Fällen nicht passieren. Manchmal sickert das aber durch. Ja, in Neubrandenburg ist es so, dass zum Glück noch nichts Schlimmeres passiert ist. In anderen Häusern kam es aber eben auch schon zu stärkeren Bedrohungen.
Sie holen also die Frauen an einem Treffpunkt ab und bringen sie dann eben ins Frauenhaus. Und was machen die Mitarbeiterinnen sonst noch?
Also die hauptsächlichen Aufgaben sind die psychosoziale Betreuung von den Frauen. Die müssen ja erstmal mit der ganzen Situation klarkommen. Also die sind jetzt herausgerissen worden aus ihrem Leben. Das muss man sich jetzt auch irgendwie mal so vorstellen. Die haben vorher natürlich in einer Situation gelebt, in der sie Gewalt erfahren haben, aber das war irgendwie erstmal eine, in Anführungszeichen, Sicherheit. Sie hatten ihr Leben. Und das ist jetzt erstmal so nicht mehr möglich. Und die Planung des neuen Lebens, auch da helfen die Mitarbeiterinnen eben ganz, ganz stark, unterstützen bei der Wohnungssuche, bei Terminen in Ämtern zum Beispiel oder vor Gericht oder wenn die Frau einen Kita-Platz sucht für ihre Kinder oder für ihr Kind. Die sind aber auch in Kontakt mit ehemaligen Bewohnerinnen, die vielleicht auch noch Beratungsangebote in Anspruch nehmen wollen oder sich einfach mal so melden. Und sie beraten aber auch Frauen, die nicht ins Frauenhaus wollen oder können. Das ist tatsächlich der Großteil der Frauen. Wir hatten es ja vorhin auch schon mal, dass eben wirklich eigentlich nur ein ganz, ganz kleiner Teil der Frauen wirklich dann im Frauenhaus ist und die meisten eigentlich bei Beratungsstellen. Und die Mitarbeiterinnen brauchen natürlich für diese Aufgaben auch so eine gewisse Vorerfahrung, denn die Arbeit im Frauenhaus ist ja oftmals nicht einfach. Also die Frauen haben teilweise echt schlimme Lebensgeschichten, mit denen die Mitarbeiterinnen auch umgehen müssen.
Was für eine Ausbildung haben denn die Mitarbeiterinnen im Frauenhaus oder was brauchen die für eine Ausbildung?
Also die müssen Sozialpädagogik, soziale Arbeit oder was Ähnliches studiert haben und haben eben auch jährliche Weiterbildung. Das wird vom Land auch geprüft. Das sind so fachliche Voraussetzungen, die das Land festlegt, damit diese Stellen auch gefördert werden. Und Josephine Gombart hat mir erzählt, dass dieser Vorgang auch kritisiert wird von einigen. Also es gibt eben diese notwendigen Weiterbildungen. Viele davon werden aber finanziell überhaupt nicht gefördert und müssen dann aus eigener Tasche bezahlt werden. Und es besteht einfach der Wunsch, dass zum Beispiel auch Menschen, die aus anderen sozialen Bereichen kommen, in Frauenhäusern arbeiten können oder dürfen, wenn sie zum Beispiel das nötige Know-how vorweisen können. Also Menschen, die aus dem Erziehungsbereich zum Beispiel kommen, aber sagen, sie möchten sich vielleicht aufgrund oder durch Weiterbildungen mehr in diese Richtung bewegen und wollen dann in einem Frauenhaus arbeiten. Und zwar, ja, das große Weil ist, es ist super schwer für den Bereich Personal zu finden. Also es gibt eben diese hohen Sicherheitsrisiken und da hat eben nicht jeder oder nicht jede ist bereit dazu, dann das auch in Kauf zu nehmen.
Kann man auch verstehen. Kommen wir noch mal einmal zurück zur Finanzierung. Du hattest gesagt, in Neubrandenburg kann ja saniert werden, ein mögliches neues Haus oder eine neue Wohnung. Gibt es denn auch eine Lösung zum Beispiel für die höheren Miet- und Betriebskosten?
Da gibt es tatsächlich einen Vorschlag und zwar vom Sozialdezernenten des Kreises Mecklenburgische Seenplatte, Michael Löffner. Der hat gesagt, ja, das Frauenhaus, da soll nicht dran gerüttelt werden, das muss umziehen. Also da hat er schon mal oder steht er hinter diesen Plänen des Umzugs und auch der Sanierung. Und sein Vorschlag war, diese finanzielle Last auf einzelne Gemeinden zu verteilen, weil er sagt, Das Frauenhaus, das steht ja nicht nur den Frauen in Neubrandenburg zur Verfügung, sondern allen Frauen des Kreises. Und insgesamt gibt es einen Bedarf von 65.000 Euro für das Frauenhaus, also jährlich, um zum Beispiel die Miete und die Betriebskosten zu begleichen. Und wenn wir jetzt mal rechnen, die Mecklenburgische Seenplatte, da leben so 259.000 Menschen. Und wenn wir diese benötigten 65.000 Euro durch die Anzahl der Menschen teilen, die jetzt hier im Landkreis leben, dann kommen wir so auf 25 Cent pro Kopf. Das bedeutet also, wenn wir jetzt 25 Cent pro Kopf zahlen müssen als Gemeinde, eine kleinere Gemeinde muss natürlich viel, viel weniger zahlen als eine größere. Neubrandenburg, hier leben ja so 64.000 Einwohnerinnen und Einwohner, da wären das zum Beispiel Ausgaben von so rund 16.200 Euro. Penzlin hat gerade mal 4.000 Einwohnerinnen und Einwohner, da wären es gerade 1.000 Euro. Die Gemeinden müssen das aber erstmal beschließen. Also das ist jetzt nichts, was denen einfach so übergestülpt werden kann, weil auch das ist natürlich eine freiwillige Leistung. Und da geht es eher um diesen Appell, dass es ein Frauenhaus ist, was diesem Kreis eben gemeinsam gehört. Und wie sie das Geld aufbringen, das könnten die Gemeinden auch selbst entscheiden. Möglich wären zum Beispiel Spendenaktionen oder wenn es ein Unternehmen gibt, was besonders viel Geld hat und sagt, hey, wir würden gerne da was zugeben, dann wäre das eine Idee.
Und müssen die Frauen selbst eigentlich auch was für ihre Unterkunft zahlen? Und wenn ja, was?
Ja, tatsächlich. Das hat mich auch überrascht, muss ich sagen. Also die Frauen müssen auch etwas dazu zahlen. Wie viel das ist unterschiedlich. Also es hängt wirklich von der Einrichtung ab. In Neubrandenburg sind es 7 Euro pro Tag für eine Frau und 4 Euro für ein Kind. Und wenn diese Frau zum Beispiel Sozialleistung bekommt, dann wird das auch vom Amt bezahlt. Also das gilt dann eben wie eine normale Miete in Anführungszeichen. Aber sobald die Frau eine Rente oder auch nur ein ganz kleines Einkommen erhält, muss sie das selber bezahlen. Und hier liegt so ein Problem, denn das ist etwas, was Frauen tatsächlich auch abschreckt, die dann wirklich sagen, nee, ich kann mir das nicht leisten, ich kann jetzt nicht ins Frauenhaus gehen. Und ja, einige Frauen zahlen auch gar nicht, also die sind dann zwar im Frauenhaus, aber die bezahlen einfach diese Rechnung nicht. Und das reißt auch immer wieder ein Loch in die Kasse vom Frauenhaus, hat mir Josephine Gombart erzählt.
Ich nehme mal an, jetzt die Frauen, die da hinkommen, kommen wahrscheinlich mit kleinerem Gepäck. Das, also einfach aufgrund der Situation vorher. Hilft das Frauenhaus in diesem Fall dann auch?
Ja, auf jeden Fall. Also es gibt ja ganz, ganz viele Frauen, die kommen wirklich mit nichts in der Tasche. Die haben noch nicht mal ein eigenes Bankkonto. Und damit die Frauen in dieser Notsituation erstmal versorgt sind, bekommen sie Lebensmittel. Also wenn sie zum Beispiel an einem Sonntag ankommen, dann bekommen sie erstmal Lebensmittel für den Tag und vielleicht auch noch für den Folgetag. Und eben auch Kleidung. Vom Weißen Ring erhalten die Frauen auch eine Soforthilfe. Das sind so 300 Euro. Und ja, also grundsätzlich brauchen die Frauen natürlich alles, was wir auch so täglich brauchen. Also Hygieneartikel, Essen, Klamotten, Bettwäsche, Babynahrung natürlich auch, wenn sie kleine Kinder haben. Oder eben auch einen Kinderwagen oder Spielzeug. Also einige kommen da eben auch mit ihren Kindern auf den Armen.
Jetzt soll das Frauenhaus ja nur eine Station im Leben der Betroffenen sein. Irgendwann bauen sie sich ja dann hoffentlich wieder ein eigenes Leben auf. Du hast uns am Anfang der Geschichte von Dima erzählt. Wie sieht's da bei ihr aus? Gibt's da schon Neuigkeiten?
Also bei Dima, die hat auf jeden Fall Pläne. Die hat eine Perspektive für ihr Leben und die hat mir da auch ganz viel drüber erzählt. Die ist jetzt aktuell mit den Mitarbeiterinnen des Frauenhauses auf Suche nach einer eigenen Wohnung. Dima möchte sich selbstständig machen, so im Social-Media-Bereich. Sie hat erzählt, das ist so ihr Ding. Und ich hatte jetzt wirklich in den Gesprächen, die wir geführt haben, das Gefühl, das ist eine junge Frau, die hat ein Ziel vor Augen, die hat ihr Leben in der Hand und all das, was in den vergangenen Jahren passiert ist, das ist jetzt Vergangenheit und ja, also die hat wirklich ihre Zukunft noch vor sich.
Dann drücken wir ihr mal ganz doll die Daumen.
Auf jeden Fall.
Vielen, vielen lieben Dank, Dominique Steher aus dem Hafen-Müritz-Studio Neubrandenburg, dass du uns das alles einmal so schön erzählt hast.
Sehr gerne.
Die Redaktion der heutigen Folge, die hatte Claudia Krüger. Und wenn ihr jetzt mehr über das Thema wissen wollt oder womöglich auch selbst Hilfe benötigt, ich stelle euch die Links zur heutigen Folge alle in die Shownotes. Nicht wundern, damit ein Frauenhaus eben geheim bleibt, ist es natürlich wichtig, dass die Adresse nicht öffentlich gemacht wird. Und Frauen, die also ein Schutzhaus suchen, können zum Beispiel auf Seiten wie frauenhaus-suche.de oder frauenhauskoordinierung.de deutschlandweit nach Schutzhäusern suchen. Dort steht dann nämlich auch, ob die Häuser barrierefrei sind und ob es auch noch Kapazitäten gibt. Betroffene können sich natürlich auch jederzeit an die Polizei oder an Beratungsstellen wie zum Beispiel den Weißen Ring wenden. Ja, und zu guter Letzt habe ich natürlich auch heute wieder einen Podcast-Tipp für euch. Und passend zu unserem Thema geht es hier um die Frage, was können Männer für den Feminismus tun, um in Zukunft Gewalt an Frauen ganz zu verhindern? Das ist ein Podcast vom SWR Kultur und ihr findet auch diesen Link in unseren heutigen Shownotes. Mein Name ist Mirja Freie, bis ganz bald.